Heute ist
der 18.07.2025. Es ist 12.38 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Schon wieder Freitag. Und ich habe natürlich wieder einige Nachrichten für euch zur Verfügung gestellt und wir bringen nochmal eine gute, positive Nachricht. Nämlich, es gibt das neueste Sanktionspaket gegen Russland, ist jetzt in seiner 18. Variante veröffentlicht worden und auch abgesegnet. Wir starten mit einem Artikel aus dem Deutschlandfunk. Die EU verhängt doch noch neue Russland-Sanktionen. Nach wochenlanger Blockade durch die Slowakei haben sich die Mitgliedstaaten nun geeinigt. Die EU verhängt wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine neue Sanktionen. Die Maßnahmenliste ist umfangreich. Die EU verhängt wegen der anhaltenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine also neue Sanktionen. Die Europaminister verabschiedeten das neue Sanktionspaket bei ihrem heutigen Treffen, wie die dänische Ratspräsidentschaft mitteilte. Das Paket sieht unter anderem eine neue Senkung des Preisdeckels für russische Ölexporte vor. Die EU-Außenbeauftragte Kallas bezeichnet das neue Sanktionspaket als eines der stärksten bislang. Zitat: Wir werden den Druck weiter erhöhen, so das Ende der Aggression für Moskau zur einzig verbleibenden Option wird. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen begrüßte die Verabschiedung des neuen Sanktionspakets. Wir treffen damit das Herz der russischen Kriegsmaschinerie. Das Paket soll insbesondere die russische Einkünfte aus dem Ölexport in Drittstaaten weiter reduzieren und den russischen Finanzsektor treffen. Zudem ist vorgesehen, durch Sanktionen eine denkbare Wiederinbetriebnahme der Gaspipeline Nord Stream 1 und eine Nutzung der Pipeline Nord Stream 2 auszuschließen. Drei der insgesamt vier Röhren von Russland nach Deutschland waren zwar bei einem Anschlag zerstört worden im September 2022. Im Falle einer Reparatur könnten die durch die Ostsee verlaufenden Pipelines Russland aber Milliardengewinne durch den Gasverkauf ermöglichen. Die Einigung auf das Sanktionspaket hatte schon eigentlich direkt nach dem Juni-Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs erfolgen sollen. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico verhinderte dies allerdings mit einer Vetodrohung. Ermöglicht wurde die Einigung nur durch Zugeständnisse. So bekam die Slowakei zugesichert, dass sie keine schwerwiegenden wirtschaftlichen und finanziellen Konsequenzen fürchten muss, wenn nach dem neuen Sanktionspaket auch noch ein Plan für einen kompletten Importstopp von russischem Gas umgesetzt wird. Diesen Plan kann Fico nicht blockieren, weil er im Gegensatz zu dem Sanktionspaket auch per Mehrheitsentscheidung gegen den Willen der Slowakei entschieden werden kann. Zudem hatte zuletzt auch Malta, Griechenland und Zypern Bedenken gegen Maßnahmen, die die russischen Einkünfte aus dem Export von Rohöl in Drittstaaten reduzieren sollen. Die Länder befürchteten ungerecht große Nachteile für heimische Schifffahrtsunternehmen, wenn der sogenannte Ölpreisdeckel zu stark gesenkt wird. Als Kompromiss wurde nun vereinbart, die Preisobergrenze regelmäßig anzupassen, sodass sie langfristig nicht mehr als 15% unter dem durchschnittlichen Marktpreis liegt. In einem ersten Schritt soll sie von derzeit 60 auf 47,60 US-Dollar pro Barrel, also 159 Liter, reduziert werden. Ursprünglich war geplant, den Preisdeckel für russisches Öl auf dauerhaft 45 US-Dollar pro Barrel zu senken. Er gilt für den Verkauf von russischem Öl in Drittstaaten wie Indien, China und die Türkei und wurde 2022 gemeinsam mit den USA, Japan, Kanada und Großbritannien eingeführt. Um ihn durchzusetzen, werden Unternehmen Sanktionen angedroht, die am Transport von russischem Öl zu einem Preis oberhalb des Preisdeckels beteiligt sind. Das heißt, es geht gar nicht darum zu sagen, okay, wir wollen das Öl nicht haben, sondern es geht darum zu sagen, ihr dürft nicht mehr bezahlen als das und wenn ihr mehr bezahlt, gibt's auf die Fresse. Diese Regelung zielt auf Reedereien ab, aber auch auf Unternehmen, die Versicherungen, technische Hilfe sowie Finanzierung und Vermittlungsdienste anbieten. Neben den oben genannten Maßnahmen wurden auch Informationen der Nachrichtenagentur dpa Folgendes vereinbart. Einführung eines Importverbots für raffinerierte Produkte aus russischem Rohöl. Das sind etwa Kraftstoffe für Autos, Flugzeuge sowie Heizöl. Damit soll eine Gesetzeslücke geschlossen werden, die Russland bislang indirekte Exporte über Drittländer ermöglicht. Einführung eines Verbots von Finanztransaktionen mit Unternehmen aus Drittländern, die ölbezogene Sanktionen umgehen. Listung von mehr als 100 Schiffen, die Teil einer sogenannten russischen Schattenflotte zur Umgehung von Energiesanktionen sind. Sie dürfen künftig nicht mehr in Häfen von EU-Staaten einlaufen und dürfen auch nicht mehr von europäischen Unternehmen versichert, finanziert oder ausgerüstet werden. Insgesamt sind damit künftig rund 450 Schiffe betroffen. Listung von zusätzlich 22 Banken, die vom Finanzkommunikationssystem SWIFT abgekoppelt werden. Dazu Ausweitung der Strafmaßnahmen auf ein vollständiges Verbot von Transaktionen. Erstmals ein Verbot von Transaktionen mit zwei chinesischen Finanzinstituten, die EU-Sanktionen behindern. Zudem Sanktionierung von mehreren chinesischen Unternehmen, die Russlands Angriffskriege direkt unterstützen. Einführung von weiteren Ausfuhrbeschränkungen. Betroffen sind etwa Werkzeugmaschinen, die mit militärisch-industriellen Systemen verwendet werden können. Ausweitung der Liste mit Sanktionieren Einzelpersonen, Unternehmen und Organisationen um mehr als 50 Einträge. Sie umfasst damit künftig mehr als 2500 Einträge. Das ist eine gute Nachricht, das ist eine wichtige Nachricht, das ist wichtig, weil es logischerweise immer noch Lücken gibt, die es ermöglichen, russische Verkäufe über Drittstaaten und Lücken, Grauzonen durchzuführen, und das schließt wieder ein paar mehr. Das heißt nicht, dass es zu 100% geschlossen wird. Das heißt nur, dass dieses Katz-und-Maus-Spiel der Sanktionierung halt einfach den Flaschenhals ein bisschen geringer und kleiner macht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Es wird immer noch Möglichkeiten geben, gewisse Dinge zu umgehen. Man sollte diesbezüglich wissen, dass die Realität nicht so einfach mit einer Sanktion sich zufrieden gibt, sondern dass immer versucht wird, Regeln und Möglichkeiten zu finden, die das Ganze verhindern, verschieben oder so. Ich wollte es trotzdem mit euch teilen, weil ich finde die Sanktionierung grundsätzlich gut. Wichtig. Russland muss weiter isoliert werden. Russland muss weiter finanziell unter Druck gesetzt werden. Russland muss in die Knie gezwungen werden. Wichtig und richtig. Aus der Zeit habe ich den nächsten Artikel. Und zwar ist ein weiterer Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet worden. Zum ersten Mal in der amtierenden Bundesregierung gab es einen Abschiebeflug mit Menschen aus Afghanistan. Am Morgen hob ein Flugzeug von Qatar Airways aus Leipzig ab. Zum zweiten Mal seit der Machtübernahme der Taliban 2021 ist ein Abschiebeflug mit Menschen aus Afghanistan von Deutschland aus gestartet. Wie das Bundesinnenministerium bestätigt, hob ein Flugzeug von Qatar Airways mit 81 Menschen an Bord Richtung Kabul vom Flughafen Leipzig ab. Bei den Rückgeführten handelt es sich um, Zitat, vollziehbare, ausreisepflichtige Männer, die strafrechtlich in Erscheinung getreten sind, hieß es in einer Pressemitteilung des BMI. Deutschland setzt damit eine, Zitat, wichtige Vereinbarung des Koalitionsvertrags um. Die Bundesregierung strebe auch, Zitat, künftig Rückführung nach Afghanistan an. Seit dem letzten Abschiebeflug mit afghanischen Straftätern sind fast 11 Monate vergangen. Nach Gewalttaten in Mannheim und Solingen hatte die Ampelregierung im vergangenen Sommer angekündigt, Abschiebung nach Afghanistan wieder möglich zu machen. Auch SPD und Union vereinbarten nach der Bundestagswahl im Februar in ihrem Koalitionsvertrag wieder nach Afghanistan und nach Syrien abzuschieben. Die Abschiebung hat laut BMI, Zitat, unter Zuhilfenahme der strategischen Sicherheitspartner mit dem Golfemirat Katar stattgefunden. Katar hatte bereits in der Vergangenheit zwischen dem Westen und den Taliban vermittelt. Im ARD-Morgenmagazin sagte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt, an Bord seien, Zitat, schwere und schwerste Straftäter, die abgeschoben werden. Ich glaube dem gar nichts, wenn der das sagt. Was Alexander Dobrindt sagt, ist vollkommen irrelevant. Die Rückführungen seien auch, Zitat, über technische Kontakte mit Afghanistan zustande gekommen. Auf die Frage, ob der Abschiebeflug über Kontakte mit den islamistischen Taliban zustande gekommen sei, antwortet Dobrindt, Außenminister Johann Wadephul und er seien sich, Zitat, vollkommen einig, wenn man Abschiebungen nach Afghanistan ermöglichen will, dann muss man auch Kontakte zu den Afghanen haben. Er meint damit den Taliban. Er sagt es so nicht. Mit den Taliban. Mit den radikal-islamistischen Taliban. Ja? Terroristen, schlecht. Aber in dem Fall nicht ganz so schlecht. Die Antwort ist also ja. Der sagt hier Afghanen, aber hier reden wir von den Taliban. Die Gespräche seien aber, Zitat, unterhalb der diplomatischen Beziehung. Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu den islamistischen Taliban. Die Gruppe ist insbesondere wegen ihrer Missachtung von Menschen und vor allem von Frauenrechten international isoliert. Man erkenne das Regime nicht als rechtsmäßige Regierung an, hatte Wadephul zuletzt gesagt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kritisierte den Abschiebeflug. Die menschenrechtliche Lage in Afghanistan sei katastrophal und außergerichtliche Hinrichtungen, Verschwinden lassen und Folter seien dort an der Tagesordnung, teilte Amnesty-Generalsekretärin in Deutschland Julia Durchow in einer Pressemitteilung mit. Niemand verdiene das, auch nicht Straftäter. Auch Pro-Asyl nannte das Vorgehen einen Verstoß gegen das Völkerrecht. Nun, meine Position dazu ist sehr eindeutig. Ich verargumentiere das immer. Abschiebungen sind in jeglicher Form eine dumme Aktion. Das deutsche Justizsystem ist nicht auf der Basis aufgebaut, dass es Probleme verschiebt, sondern resozialisiert. So funktioniert der gesamte Justizapparat. Es gibt Sicherheitsverwahrungen, es gibt strafrechtliche Rahmenbedingungen, die das ändern. Nichtsdestotrotz ist das Abschiebethema eine vollkommen wahnsinnige Situation, und das gilt eben auch für Straftäter. Straftäter gehören ins Gefängnis und nicht in ein Flugzeug, wo sie in Afghanistan von den Taliban entweder gefoltert werden oder nach 1 oder 2 Tagen auf die Bevölkerung losgelassen, weil sie wieder frei sind. Das ist vollkommen wahnsinnig. Jeder, der das gut findet, soll sich verpissen gehen. Das ist wichtig. Ja. Abschiebung jeglicher Form, das ist nicht lösungsorientiertes Handeln, das ist dumm. Das ist meine Position dazu. Das ist Wahnsinn. Ein Brief, der Trump gefährlich werden könnte. Es gibt bezüglich Epstein eine neue Entwicklung. Und sie ist nicht gut. Sie ist nicht gut. Gar nicht gut. Im Epstein-Lager gerät der US-Präsident unter Druck. Sein Magerlager ist erbost. Nun taucht ein brisanter Glückwunsch an Epstein auf, der von Trump stammen soll. Wer in den nächsten Wochen in Washington D.C. Geburtstag feiert, muss sich von seinen kichernden Gästen vermutlich immer wieder ein und dieselbe Glückwunschformel anhören. Sie geht so. Happy Birthday. Und möge jeder Tag ein weiteres wundervolles Geheimnis sein. Das klingt wie eine kitschig anzügliche Karte aus dem Supermarkt. Nicht nach dem, was ein millionenschwerer Geschäftsmann dem anderen schickt. Und vor allem klingt es nicht nach Donald Trump. Und doch soll er es gewesen sein, der vor über 20 Jahren diese Worte schrieb. Eingerahmt von der Zeichnung einer nackten Frau. Dafür spricht, und hier kippt das Kitschige ins Vulgäre, die Unterschrift Donald in die Mitte des gezeichneten Frauenkörpers gesetzt, sodass sie aussieht wie Ach. Das Wall Street Journal hat nun diese Beschreibung veröffentlicht, aber kein Foto. Und man möchte sich das Bildchen vielleicht auch nicht so genau vorstellen. Aber natürlich ist diese eine brisante Nachricht. Nicht nur, weil ein gewisser Donald jetzt Präsident der Vereinigten Staaten ist, sondern weil er dieses Kunstwerk Jeffrey Epstein zum 50. Geburtstag geschenkt haben soll, als Teil eines ganzen Glückwunschbuchs von Freunden und Bekannten. Jenem New Yorker Geschäftsmann verurteilten Missbrauchsstraftäter und mutmaßlichen Menschenhändler, also der zwar schon 2019 im Gefängnis starb, aber Trump gewissermaßen aus dem Grab heraus die erste schwere Machtkrise dieser Präsidentschaft beschwert. Eine Krise, die ihm gefährlicher werden könnte als alles andere bisher, einschließlich der Strafverfahren, die zeitweise gegen ihn liefen. Seit Tagen beherrscht die Frage, welche Dimensionen die Geschehnisse rund um Jeffrey Epstein haben, die US-amerikanische Öffentlichkeit. Und zwar in ihrer Gesamtheit. Also sowohl das faktenorientierte Nachrichtenwesen als auch die verschwörungsaffine Magersphäre aus den sozialen Medien, Blogs und Podcasts. Denn ausgerechnet das Trump-Justizministerium hatte vor kurzem erklärt, es gebe in der Causa Epstein keine weiteren Erkenntnisse zu veröffentlichen. Dabei hatte Trumps Anhänger fest darauf gesetzt, dass da noch einiges aufgedeckt werde. Angeheizt von Trump selbst und seinem Umfeld. Darunter auch die heutige Justizministerin Pam Bondi und der FBI-Chef Kash Patel. Man wittere eine Verschwörung bis in höchste Kreise. Schließlich war Epstein mit Promis und Politikern wie Bill Clinton gut bekannt. Dass zu seinen Freunden auch Donald Trump gehörte, weiß man schon länger. Aber so lange ist er nicht an der Macht, ließ sich seine Erzählung vom korrupten Deep State, der die Behörden unterwandert habe, Leute wie Epstein schütze, aufrechterhalten. Es waren ja immer die anderen die Bösen, namentlich die Demokraten um Joe Biden. Er, Trump, war dagegen der selbsternannte Retter Amerikas. Er, der diesen tiefen Staat auszurotten versprach. Der Verschwörungsmythos, den er zu Wahlkampfzwecken miterschaffen hatte, kommt nun wie ein Bumerang zu ihm zurückgeschossen. Denn dass es jetzt plötzlich doch nichts zu sehen geben soll im Fall Epstein, passt so gar nicht zu dem, was Trump und seine Anhänger versprochen hat. Sie wollen sich mit dem zufrieden geben, dass seine Justizministerin Bondi bis zuletzt immer wieder nicht damit zufrieden geben, wieder Andeutung zu einer angeblichen Liste der Menschenhandelkunden Epstein machte und ihnen jetzt ausnahmsweise nur schnöde Fakten anbietet. Eine Form des Memos, demzufolge es die Liste nie gegeben habe und Epsteins Tod wirklich kein Mord war, sondern der Suizid, den damals schon die Gerichtsmedizin feststellte. Maga will allerdings mehr. Und wenn dieses mehr unvorteilhaft für Trump ist, dann ist das eben so. So lässt sich die Grundstimmung der vergangenen Tage beschreiben. Rechtsextreme, Trump, bislang treu ergebene Influencer, bedienen nonstop die Erzählung, da werde etwas vertuscht. Für die einen steht der Präsident plötzlich als Beschuldigter da, der einen pädophilen Ring deckt. Andere wie Tucker Carlson versuchen die kognitive Dissonanz mit der Theorie zu überbrücken, dass Epstein in Wahrheit für den israelischen Geheimdienst gearbeitet habe. Die Akten deshalb geschützt werden müssten. Nun, also ist auch noch dieser Geburtstagsbrief aufgetaucht, der dem Justizministerium bekannt sein soll, wie das Wall Street Journal schreibt. Er zeichnet nicht nur das freundschaftliche Verhältnis zwischen Trump und Epstein nach, sondern lässt Ersteren in einem zweifelhaften Licht erscheinen. Zweifelhafter als noch bisher. Das liegt gar nicht unbedingt an der sexuell konnotierten Zeichnung, die eine Umrahmung für den Text bildet, sondern auch an dem, was in der Zeichnung geschrieben steht. Neben Trumps Signatur steht dort eine Art erfundene Dialogszene unter dem Titel. Zitat, es muss mehr im Leben geben, als alles zu besitzen, so dokumentiert es das Wall Street Journal. Donald Trump schreibt, ja, das gibt es, aber ich werde dir nicht sagen, was es ist. Also von wegen, es muss mehr im Leben geben, als alles zu besitzen. Und Donald sagt, ja, das gibt es, aber ich werde dir nicht sagen, was es ist. Jeffrey Epstein antwortet darauf, ich auch nicht, denn ich weiß auch, was es ist. Donald Trump schreibt dann, wir haben einiges gemeinsam, Jeffrey. Jeffrey Epstein antwortet daraufhin, ja, jetzt, wo du es sagst. Donald schreibt dann, Rätsel, Alter, nie, ist dir das schon mal aufgefallen? Antwort von Epstein, das war mir schon klar, als ich dich das letzte Mal gesehen habe. Der scheiß Alter. Der beschissene Riddler. Das ist fucking crazy. Donald schreibt dann, Freunde sind etwas Wunderbares, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und möge jeder Tag ein weiteres wundervolles Geheimnis sein. Geheimnisse, die nicht altern. Mysteries never get old. Das liest sich, als habe jemand ChatGPT gebeten, einen von Shakespeare inspirierten Dialog zwischen zwei sehr reichen Männern zu entwerfen, die sich über eine gemeinsame Vorliebe erfreuen, ohne diese explizit zu benennen. Welche das wohl sein mag, und da Epstein mutmaßlich hunderte minderjährige Frauen missbraucht und andere zum Missbrauch angeboten hat, das dürfte zumindest viele denken, die sich bislang vergeblich nach neuem Stoff für die Epstein-Deep-State-Erzählung sehen. Es ist wenig überraschend, dass Trump in einer ersten Reaktion droht, das Wall Street Journal zu verklagen. Ich habe in meinem ganzen Leben nie ein Bild geschrieben. Zitiert ihn das Wall Street Journal. Weder seien das seine Worte noch zeichne er Frauen. Zitat, das ist eine Fake-Geschichte. Als Belletrist oder Zeichner ist Donald Trump bislang nicht in Erscheinung getreten und insbesondere oder besonders die einträchtige Dialogszene klingt nicht nach dem, als dem man ihn heute kennt und wie sich jener Donald in der Szene als potenzieller Mittäter zu outen scheint. Wir haben einiges gemeinsam. Wirkt fast zu perfekt. Trumps Vorliebe für dicke Filzstifte ist dagegen wohlbekannt. Er unterschreibt damit sogar Gesetze. Mit einem solchen Stift soll er auf der Karte den Frauenkörper und Donald gezeichnet sein, während der Dialog Maschinen getippt ist. Das Wall Street Journal wiederum ist nicht nur eine sehr renommierte Zeitung, sondern auch eher sehr konservativ eingestellt. Die Redaktion dürfte sich abgesichert haben, dass das Schreiben authentisch ist, bevor es damit an die Öffentlichkeit geht. Wie gefährlich kann Trump das Ganze noch werden? Seine Agenda stockt schon, bevor der Brief veröffentlicht wurde. Die Republikaner sollten eigentlich einen Beschluss durch den Kongress bringen, der Kürzungen im Umfang von 9 Milliarden Dollar bei den Geldern für öffentliche Rundfunk und Entwicklungshilfe vorsieht. Stattdessen verging der Donnerstag zunächst mit einer weiteren Runde Streit um den Epstein-Skandal. Schließlich stimmte der Kongress doch dafür, während die Demokraten schon länger eine politische Chance wittern und die Veröffentlichung der Akten fordern, schlossen sich dem auch Republikaner an. Der Abgeordnete Thomas Massie, der Trump kürzlich schon erzürnt hatte, weil er gegen sein Big Beautiful Bill Haushaltspaket gestimmt hatte, hat sogar gemeinsam mit einem Demokraten einen entsprechenden Antrag eingebracht. Selbst Mike Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses, plädiert zwischenzeitlich für eine solche Offenlegung der restlichen Epstein-Unterlagen. Das lässt tief blicken. Johnson ist einer von Trumps wichtigsten Verbündeten. Aber dieses Geist, das erkannte er wohl auch, lässt sich wohl nicht wieder in die Flasche zurückstopfen. Das Krasse ist, Donald Trump ist selbst dafür verantwortlich, dass diese Epstein-Scheiße so groß ist. Er hat es in seinem Wahlkampf genutzt. Er hat es bewusst genutzt, um die demokratische Elite zu diskreditieren. Und jetzt ist es so, dass er hat das so groß gemacht, dass daran, an dieser Thematik, zerbricht die MAGA-Bewegung. Denn ihr kennt diesen Fokus der Rechtfertigung für Kinder, für alles, ne? Also auch von wegen bei transidentitären Bestrebungen oder antitransidentitären Bestrebungen wird eben auch immer das Argument mit den Kindern gebracht. Kinder, wir müssen die Kinder schützen, wir müssen Kinder schützen, alles mit den Kindern. Und selbst der fanatischste Donald Trump-Anhänger kann es nicht durchgehen lassen, dass Donald Trump jetzt sagt, wir müssen das Ganze vergessen, weil es eben um diesen nachweislichen Missbrauch geht. Es geht nicht. Er ist da selber reingeraten. Es geht nicht. Es wird nicht gehen. In der Bewegung ist halt ganz normal, dass man die Todesstrafe für Kinderschänder fordert. Und jetzt ist potenziell der eigene Präsident ein Kinderschänder. Da ist das halt schlecht. Auch wenn wirklich versucht wird, dem entgegenzuwirken, das reißt nicht ab. YouTuber machen darüber Videos. Es gibt Podcast um Podcast. Es gibt Anrufe. Es ist wirklich crazy. Es ist wirklich crazy. Weiter heißt es hier, er beschimpft diejenigen, die weiter an den Epstein-Bullshit glauben, als Schwächlinge und erklärte, er wolle ihren Rückhalt nicht mehr. Es half nichts. Die New York Times hat ausgewertet, welche Positionen prominente Trump-Unterstützer vertreten. Das Ergebnis. Trumps Erzählung, die, Zitat, Loser und Kriminellen in der Biden-Regierung, Zitat Ende, trügen Schuld an beklagter Intransparenz in Sachen Epstein, fruchtet nicht. Die Kritik richtet sich überwiegend entweder gegen seine Regierung oder gegen ihn selbst. Zum ersten Mal verweigert die MAGA-Bewegung, die dem Präsidenten bislang alles verziehen hat, die am Ende doch immer auf sein Machtwort gehört hat, den Gehorsam. Der Trumpismus scheint an dem Punkt, an dem er Trump selbst verschlucken könnte. Es lässt sich als Akt der Verzweiflung deuten, dass Trump seine Justizministerin Bondi angewiesen hat, sämtliche Aussagen in dem Verfahren gegen Epstein zu veröffentlichen. Weil diese vor einen sogenannten Grand Jury getätigt wurden, unterliegen sie der Geheimhaltung. Für eine Veröffentlichung muss erst ein Gericht zustimmen, was einige Tage dauern könnte. Tage, in denen wohl hauptsächlich eins Gesprächsthema sein wird. Donald und das Kunstwerk zu Epsteins 50. Geburtstag. Und selbst wenn das Gericht zustimmt, wären noch nicht alle Unterlagen öffentlich, sondern eben wieder nur ein Teil. Auch wenn der Präsident das Wall Street Journal mit Klagen und seinen Anhängern weiter mit Drohungen überziehen sollte. Eine Hexenjagd gegen sich wird er diesmal nicht so einfach geltend machen können.
Oh oh.
Diese Entwicklung ist insane. Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Donald Trump hat während seines Wahlkampfs eine Verschwörungsideologie in die Leute hineingepumpt und hat damit einfach Wahlkampf gemacht. Und jetzt, wo er an der Position ist, an der er die Verantwortung trägt und die Möglichkeiten hat, Dinge zur Veröffentlichung, weigert er sich darüber. Und wenn das irgendwas wäre, was man halt vergessen könnte, okay, die MAGA-Bewegung, ich denke, ihr wisst das auch, aber die MAGA-Bewegung ist eine fanatische, eine Sekte. Das ist legit eine Sekte. Es ist ein Manson-Kult, Alter. Es ist ein Manson-Kult bloß mit Trump. Es ist eine Sekte, es ist ein Kult. Es ist wahnsinnig personenbezogen und in der Regel machen die alles, was der Typ sagt. Aber in diesem Fall nicht. Und das ist wirklich crazy. Das ist wirklich fucking crazy. Mysteries never get old. Oh Mann. Apropos verrückt. Das ist der verrückteste Artikel, den ich heute habe. Aber ich muss ihn teilen, weil er so verrückt ist. Alexander Dobrindt rät Brosius Gersdorf zum Verzicht auf die Richterkandidatur auf. Nach der gescheiterten Richterwahl hat Bundesinnenminister Alexander Dobrindt der Juristin Frauke Brosius Gersdorf indirekt den Verzicht auf ihre Nominierung für das Bundesverfassungsgericht nahegelegt. Zitat, in einem politischen Auswahlprozess kann es zu einer Veränderung der Kandidaten kommen. Brosius Gersdorf mache sich bestimmt Gedanken, wie sie mit dieser Situation umgehe, sage er weiter. Zitat, als Bewerberin für eine Position im Verfassungsgericht hat man wohl kaum die Intention, die Polarisierung in der Gesellschaft weiter zu befördern. Dobrindt machte deutlich, dass Brosius Gersdorf seiner Einschätzung nach bei der Abstimmung nicht mehr mehrheitsfähig gewesen sei. Der Bewerbungsprozess als Ganzes sei, Zitat, nicht optimal gelaufen, sagte Dobrindt angesichts der gescheiterten Wahl. Er verteidigt die Entscheidung der Unionsfraktion, die Wahl abzusagen. Zitat, die entscheidende Frage ist, hätte es am vergangenen Freitag eine Mehrheit für Frau Brosius Gersdorf gegeben? Mein Eindruck ist nein, es hätte nicht gereicht, sagte Dobrindt. Unabhängig von Frau Brosius Gersdorf, die Überhöhung einer Position für ein, wenn auch herausgehobenes Amt, wäre die falsche Reaktion, teilt der Innenminister zudem mit. Die geplante Wahl der Staatsrechtlerin und zwei weitere Richter an der Bundesverfassungsgericht in der vergangenen Woche war unterbrochen und daraufhin kurzfristig abgesagt worden. Grund dafür waren Vorbehalte in der Union gegen die von der SPD vorgeschlagene Kandidatin Brosius Gersdorf. CDU/CSU forderte die SPD deshalb kurz vor der Abstimmung im Plenum dazu auf, die Kandidaten zurückzuziehen. Infolgedessen wurde die Wahl aller drei Richter von der Tagesordnung des Bundestages genommen. Stimmen aus der CDU/CSU forderten den Verzicht auf die Kandidatur, darunter auch der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Dem Stern sagte er, Zitat, dass er kaum mehr eine Möglichkeit für eine Wahl Brosius Gersdorf sehe. Er verweist auf eine Art Befangenheit in der politischen Debatte bei der Personalie, die dem Gericht schaden könne. Die Sozialdemokraten halten indes an der Kandidatur und an die Kandidatin fest. SPD-Chef Lars Klingbeil zeigte sich verärgert über die Debatte. Brosius Gersdorf hatte sich Anfang der Woche in der ZDF-Sendung Markus Lanz einem Rückzug offen gehalten. Sie würde nicht an der Kandidatur festhalten, wenn dies dem Verfassungsgericht schaden könnte. Alexander Dobrindt ist wirklich, also es gibt viele Dinge über die Feigheit, Menschenfeindlichkeit, Niederträchtigkeit, Inkompetenz, Unfähigkeit und wahrscheinlich noch viele mehr Dinge, die man über Alexander Dobrindt sagen kann. Und was feststeht ist, Alexander Dobrindt ist der ungeeigneteste Kandidat, der Frau Brosius Gersdorf in irgendeiner Form auch nur den Hauch einer Rücktrittsempfehlung zuzuschreiben. Wenn es gerade in diesem Augenblick, in diesem Moment, im Hier und Jetzt, Namen gibt, die in Verbindung mit dem Rücktritt stehen. Dann lauten die Alexander Dobrindt, Jens Spahn, Frau Waken vom Gesundheitsministerium. Diese drei fallen mir direkt ein. Als erstes Dobrindt, Spahn, Waken. Und die Frau, diese Rücktrittsforderung könnte man ja weiterspinnen. Ich will jetzt aber nicht zu weit gehen, weil man könnte noch Klöckner sagen, man könnte sicherlich auch Reiche sagen. Sicher, aber wir müssen ja auch mal realistisch in den absoluten Versagenshöhen bleiben. Und für mich steht die Personalie Dobrindt an absolut erster Stelle. Danach Spahn und dann weiter. Aber Dobrindt wirklich unangefochten an erster Stelle. Unangefochten. Nicht mal ein bisschen nah dran an Spahn. Spahn hat reingeschissen und gehört aus dem Amt raus. Aber Dobrindt ist unangefochten, die Eins. Unangefochten. Deswegen ist es wirklich skurril. Es ist wirklich skurril, dass der sowas ausspricht. Ich wollte diesen skurrilen Artikel mit euch teilen. Apropos reingeschissen. Aus der Tagesschau. Oh oh. Einer der prominentesten Kritiker der Juristin Brosius Gersdorf, der Bamberger Erzbischof Gössel, bedauert seine Aussagen zu Frau Brosius Gersdorf. Nach einem Gespräch mit der Kandidatin für das Verfassungsgericht sagte er, er sei falsch informiert gewesen. Nach seiner Kritik an Frauke Brosius-Gersdorf und deren vermeintliche Ansicht zu Schwangerschaftsabbrüchen habe der Bamberger Erzbischof Herwig Gössel und die Juristin miteinander telefoniert. Das Gespräch sei von gegenseitigem Respekt geprägt gewesen, teilte das Erzbistum in einer Pressemitteilung mit, die mit Brosius-Gersdorf-Anwälten abgestimmt sei. Der Erzbischof distanzierte sich von seiner ursprünglichen Kritik. Zuerst hatte die Süddeutsche Zeitung berichtet. Denn Gössel sagte in seiner Predigt am vergangenen Sonntag die geplante Ernennung von Brosius Gersdorf zur Verfassungsgerichterin im Bundestag ist ein innenpolitischer Skandal und angesichts der liberalen Haltung der Juristin zum Abtreibungsrecht von einem Abgrund der Intoleranz und Menschenverachtung. Gössel hatte in seiner Predigt gesagt, dass Brosius Gersdorf, Zitat, angeblich das Lebensrecht ungeborener Menschen bestreitet. Nun stellt das Bistum klar, der Erzbischof sei diesbezüglich falsch informiert gewesen, was er nachdrücklich bedauert. Brosius Gersdorf habe in dem Telefonat klargestellt, Zitat, dass sie sich immer schon für den Schutz des ungeborenen Lebens eingesetzt und das auch heute tut. Gössel halte aber auch nach dem Gespräch an seiner Überzeugung fest, dass es keinen abgestuften Lebensschutz gibt. Brosius Gersdorf hatte Gössels Äußerung vom Sonntag im ZDF als infam bezeichnet. Sie wolle, Zitat, daran erinnern, dass auch Vertreter der katholischen Kirche in der Verfassungswerte unseres Grundgesetzes gebunden sind und damit auch an meine Menschenwürde und mein Persönlichkeitsrecht. Vor der Aussprache zwischen Gössel und Brosius Gersdorf hatte bereits der Vorsitzende der katholischen Bischofskonferenz, Georg Betzing, die Juristen gegen Diffamierung in Schutz genommen. Diese Frau hat es nicht verdient, so beschädigt zu werden. Auf die Frage, ob Vertreter der Kirche die Diskussion um das Verfassungsrichterwahl angeheizt hätten, sagte Betzing, Zitat, in dieser gesamten Debatte ist sehr viel schiefgelaufen. Viele mit der Richterwahl befassten Personen seien deutlich beschädigt worden. Wie es in der Causa Brosius Gersdorf weitergeht, ob es einen neuen Wahltermin im Bundestag gibt oder ob die Juristin sich überhaupt noch einmal aufstellen lässt, ist unklar. SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf sagte im Nachrichtenportal T-Online, die SPD steht zu 100% hinter ihr. Während der SPD in ihrer Kandidaten festhalten will, hat die Union weiter Vorbehalte gegen Brosius Gersdorf. Ja, also, haben wir ja schon gesagt. Schwarz-Rot wird jetzt in Ruhe beraten. Und ich würde jetzt nur alles wiederholen, was ich gerade in dem Artikel davor gesagt habe. Ich hoffe, Brosius Gersdorf wird sich nochmal aufstellen lassen. Und jetzt möchte ich natürlich die guten Nachrichten, die letzten guten Nachrichten, wir haben heute den letzten Artikel, ich wollte natürlich auf eine positive Nachricht enden, nämlich, dass Udo Voigt gestorben ist. Herzlichen Glückwunsch, ich möchte alle beglückwünschen. Endlich ist der rechtsextreme Politiker Udo Voigt gestorben. Nach Angaben der NPD, Nachfolgepartei Die Heimat, starb er im Alter von 73 Jahren. Und da möchte ich alle einfach beglückwünschen, da möchte ich sagen, gut gemacht, schön, dass du den Faschisten überstanden hast. Voigt war zwischen 1996 und 2011 Vorsitzender der rechtsextremen NPD. In dieser Zeit fiel auch ein Verbotsverfahren gegen die Partei, das vom Bundesverfassungsgericht aus Verfahrensgründen eingestellt wurde, ohne die Frage nach einer Verfassungswidrigkeit der Partei zu prüfen. Pisse auf sein Grab, möge er in Pisse ruhen. Es ist also ein guter Tag, wenn ein Faschist stirbt. Und damit ist es auch gut, dass diese Information am Ende etwas Positives in uns allen aufregt. Ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Gemeinsamkeit, gute Nachrichten, die ich mit euch teilen wollte, ne? Dass Udo Voigt gestorben ist, ne? Man muss sich Er wurde aus dem Leben gebannt. Und mit dieser positiven Nachricht, möchte ich diese Nachrichten beenden. Ne? Danke für die Aufmerksamkeit. Hoffentlich könnt ihr mit diesen positiven Nachrichten heute den Tag schaffen. Permaban aus dem Leben. Udo folgt. Good job.